Welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Und dazu begrüße ich alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Eine Sendung heute mit Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Wir haben ihn am Telefon. Grüß Gott, Pfarrer Engel.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Herr Pfarrer, im Punkt 222 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche steht diese Frage, welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Und das Kompendium antwortet darauf, in der Liturgie der Kirche bezeichnet und verwirklicht Christus vor allem sein Pascha-Mysterium. Indem er den Aposteln den Heiligen Geist spendete, gab er ihnen und ihren Nachfolgern die Vollmacht, das Heilswerk zu vollziehen. Und zwar durch das eucharistische Opfer und die Sakramente, in denen er selbst wirkt, um den Gläubigen aller Zeiten und in aller Welt seine Gnade mitzuteilen. Und was das genau bedeutet, Pfarrer Engel, das erklären Sie uns heute. Dafür sind wir Ihnen dankbar und freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen.
Ja, ganz meinerseits. Dankeschön. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lassen Sie uns zunächst mit einem Gebet beginnen zum Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. O Gott, der du die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt hast, gib, dass wir in demselben Geist das, was recht ist, verstehen und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen mögen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man diesen Text aus dem Kompendium des katholischen Katechismus hört, so wie er eben gerade vorgelesen wurde, dann läuft der eigentlich praktisch spurlos an einem herunter wie Wasser auf Ölzeug. Und zwar deswegen, weil sein Inhalt so dicht ist. So dicht, dass man kaum in der Lage ist, seine Aussage wirklich aufzunehmen. Es scheint mir deswegen sehr wichtig zu sein, diesen Text ein wenig so aufzubereiten, dass er für einen auch genießbar wird, dass man ihn auch verdauen kann. Denn die Liturgie ist nicht nur wichtig für die Kirche, wie auch für den einzelnen Christen und seinen Glauben, sondern sie ist dabei auch noch höchst interessant und, wie ich meine, sogar faszinierend. Der Text, den wir soeben aus dem Kompendium gehört haben, enthält in seiner Kürze eine erstaunliche Fülle von wichtigen Aussagen. Wenn der Text sagt, dass in der Liturgie Jesus Christus vor allem sein Pascha-Mysterium verwirklicht, dann ist damit schon etwas uns kaum Bewusstes ausgesprochen, dass nämlich der Liturge Jesus Christus ist und gar nicht wir, das Volk Gottes. Obwohl doch auch das griechische Wort Liturgia, von dem sich ja unser Fremdwort Liturgie ableitet, nichts anderes bedeutet als Werk des Volkes, so könnte man es jedenfalls übersetzen. Wenn aber der Herr der Liturge schlechthin ist, macht uns das schon deutlich, dass uns die Liturgie und das, was wir in der Liturgie feiern, bereits unverfügbar vorgegeben ist. Dass also die Feier der Liturgie auch einer weit verbreiteten und modernen Ansicht zum Trotz keineswegs unserer Fantasie und Kreativität bedarf und schon gar kein Produkt unserer Fantasie ist und auch nicht dazu gemacht, um nicht zu sagen, missbraucht werden darf. Die Liturgie ist also zuallererst einmal ein Dienst des Herrn für uns und an uns, seinem Volk. Das Sacramentarium Veronense oder auch Sacramentarium Leoninianum aus dem 5. Jahrhundert sagt bereits, in Christus ist uns geschenkt die Fülle des göttlichen Dienstes. Es gibt viele heilige Messen, aber nur ein einziges Opfer, das der Herr dargebracht hat. Der Herr selbst ist der ewige hohe Priester, indem er die Verheißung des alten Bundes erfüllt hat, insbesondere durch das Pascha-Mysterium, nämlich durch sein heilbringendes Leiden und Sterben sowie seine glorreiche Auferstehung und seine Himmelfahrt. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sagt unter Nummer 5, seine Menschheit war in der Einheit der Person des Wortes Werkzeug unseres Heils. Die Feier des Pascha-Mysteriums ist insbesondere die Feier der Heiligen Messe oder, wie wir auch sagen, die Eucharistiefeier oder auch die Feier der großen Danksagung. Eucharistia heißt ja Danksagung. Die Danksagung, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden und in der wir zugleich Gott Dank sagen für die unsagbar große Gabe in Jesus Christus zum Lob seiner Herrlichkeit, wie wir es in der Liturgiekonstitution des Konzils unter Nummer 6 nachlesen können. Hier wird bereits deutlich, dass in der Feier der Liturgie überhaupt nur gefeiert werden kann, was der Herr, der hohe Priester, für uns getan hat. Sein Erlösungswerk ist überhaupt nur Gegenstand und Inhalt der Liturgie. In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich das Werk der Erlösung durch den hohen Priester Jesus Christus. Das bedeutet, da sein Erlösungswerk einmal vollzogen und erfüllt, nicht nur Einmaligkeitscharakter hat, sondern deshalb auch gar nicht mehr wiederholt werden kann und auch gar nicht mehr wiederholt werden muss, weil es ja absolut vollkommen ist und sich in seiner Wirkung und Fruchtbarkeit auf die gesamte Menschheit zu allen Zeiten erstreckt. Das betont ganz ausdrücklich gerade der Hebräerbrief, wenn er sagt, aufgrund dieses Willens, nämlich des Willens Jesu Christi, sich selbst in vollkommenem Gehorsam für uns als Sühneopfer dem Vater darzubringen, also aufgrund dieses Willens, sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Der Auferstandene steht als hoher Priester vor dem Vater und tritt für uns ein, für allemal ein, wie der Hebräerbrief sagt. Christus ist gekommen als hoher Priester der künftigen Güter und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Alle anderen Ereignisse geschehen einmal und sind dann vorbei. Anders eben dieses Erlösungsopfer Jesu, das wir in jeder Heiligen Messe feiern. Das steht in reiner Gegenwart im Raum der Ewigkeit und hat für alle Zeiten eine unvergängliche Bedeutung. Das hat seinen Grund darin, dass der Herr nicht etwas von sich selbst Verschiedenes zum Opfer gebracht hat, wie die Priester des alten Bundes mit ihren Tieropfern, sondern weil sich der Herr selbst als Priester, als unser Paschalam, wie Paulus sagt im ersten Korintherbrief, zum Opfer dargebracht hat, und zwar als eine reine, heilige und makellose Opfergabe, wie es im ersten Hochgebet auch heißt. In Christus sind Priester und Opfergabe Personen identisch. Eines weiteren Opfers für die Sünden der Welt und für die Erlösung bedarf es deswegen auch nicht. Sein Erlösungswerk kann so wenig der Vergangenheit wieder anheimfallen, wie der Auferstandene wieder dem Tod. Der Gekreuzigte lebt und stirbt nicht mehr, der Tod hat keine Macht mehr über ihn und damit auch nicht über sein Erlösungswerk, das allen Menschen die Teilnahme an seinem göttlichen Leben garantiert, sofern sie das selbst auch nur wollen und auch als mit ihm in der Taufe begrabene und mit ihm auferstandene aus der Kraft seiner Auferstehung leben. Im großen Katechismus lesen wir, alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wir in ihnen, nämlich den Zeiten in der Feier der Liturgie, gegenwärtig. Was wir in den unzähligen heiligen Messen feiern, ist immer dasselbe Lob, Dank, Bitt und Sühneopfer Jesu Christi, das jeweils auf dem Altar vergegenwärtigt und repräsentiert wird. Die Liturgie ist also Vollzug des Priestertums Christi. Infolgedessen ist jede liturgische Feier als Werk Christi des Priesters und seines Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinne heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht, wie das Konzil in seiner Liturgiekonstitution wortwörtlich sagt unter Nummer 7. Adressat der Feier der Liturgie ist immer der Vater im Himmel. Der hohe Priester Jesus Christus, der Liturge, ist auch immer dem Vater zugewandt. Es darf nie der immer falsche Eindruck entstehen, als bildeten die Eucharistiefeiernden eine geschlossene Gesellschaft und seien gewissermaßen nur unter sich. Deswegen ist die Feier der Liturgie, näherhin die heilige Messe, auch kein weiteres Opfer neben seinem, sondern nichts anderes als die Feier seines Opfers als dessen Vergegenwärtigung und Repräsentation, so dass wir gleichsam selbst im Abendmahl sitzen, beziehungsweise auf Golgotha unter seinem Kreuz stehen. Das heißt aber auch, dass das Wesen der heiligen Messe sich niemals verändern und einen anderen Charakter annehmen kann und deshalb auch heute nichts anderes sein kann als damals und zu allen Zeiten, nämlich Opfer und keineswegs nur eine Mahlfeier. Das kann man nicht deutlich genug sagen. Und was uns im Mahl gereicht wird, ist zwar sein Leib und sein Blut, aber eben immer nur im Zustand seines für uns geopfert Seins und niemals ohne diesen Zustand des geopfert Seins. Das Mahl ist immer nur das Opfer und ohne Opfer auch kein Mahl. Und ein Mahl ohne Opfer ist vielleicht alles Mögliche, aber niemals die Feier der heiligen Messe. Es ist ja schon merkwürdig, dass in der Feier der Liturgie der heiligen Messe, aber auch die jeweiligen Feiern aller übrigen Sakramente und Sakramentalien haben ihren alleinigen Grund in dem, was wir in jeder heiligen Messe feiern, immer wieder nur dieses eine Opfer Jesu Christi gefeiert wird. Das umso mehr, als ich doch in der Feier der heiligen Messe eigentlich überhaupt nicht der Eindruck aufdrängt, weder optisch noch atmosphärisch, als stünden wir dabei unter dem Kreuz auf Golgotha oder seien wir nur im Abendmahlsaal anwesend. Im Gegenteil, so ein richtiger, festlicher, feierlicher Gottesdienst lässt doch eher jeden Gedanken an das furchtbare Kreuzesopfer erst überhaupt nicht aufkommen. Das hat seinen Grund darin, dass die Feier des Opfers Jesu Christi in der Heiligen Messe eben kein möglichst genaues und damit auch mehr oder weniger gelungenes Nachspielen des Kreuzesgeschehens ist, sondern sich in Worten, Zeichen, Gesten und Gebärden vollzieht und sich sogar auch in der Gewandung, gerade auch der Gewandung des Priesters, ausdrückt. Zeichen sind aber nicht nur Zeichen und Worte. Auch wenn sie sich äußerlich gleichen mögen, können sie doch einen ganz wesentlichen unterschiedlichen Charakter haben. So kann man durch Worte einem anderen eine Mitteilung machen, wie das in Nachrichten und Informationen geschieht. Heute ist da dies und dort jenes passiert oder am Dienstagabend ist Maiandacht. Wenn der Priester in der heiligen Messe aber bei der heiligen Wandlung sagt, das ist mein Leib, beziehungsweise das ist mein Blut, dann ist das eben keine Information, sondern ein wirkmächtiges Wort, das augenblicklich das Brot in den Leib Christi und den Wein in das Blut Christi wandelt, wie es erstmalig durch den Herrn selbst im Abendmahlsaal geschehen ist, so dass das, was wir sehen, nämlich Brot und Wein, nur noch Zeichen sind, die über sich hinausweisen auf eine ganz andere Wirklichkeit, die sich aber ganz real und wahrhaftig in ihnen verbirgt, nämlich den Leib und das Blut Christi. Hier haben wir es mit einem wirkmächtigen Wort zu tun, das genau das bewirkt, was es ausspricht. Und wenn der Priester sagt, Fritz oder Franz, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und zu diesen Worten dem Täufling das Taufwasser über den Kopf laufen lässt, dann wäscht er eben diesem Kind nicht den Kopf, wie das die Mutter dann noch hunderte Male tun wird, sondern spendet ihm das einmalige Taufsakrament. Und damit ist das Kind ein für allemal getauft. Ohne das auf dieselbe Stufe stellen zu wollen mit dem sakramentalen Deuterwort oder auch nur den wirkmächtigen Worten in der Liturgie, so gibt es wirkmächtige Rede auch im weltlichen Bereich. Wenn ein Richter ein Urteil im Namen des Volkes verkündet und dieses Urteil dann rechtskräftig ist, dann ist es auch so, wenn auch nicht im Sinne der Verwandlung bei der heiligen Wandlung, aber doch im Sinne der im Urteil ausgesprochenen entsprechenden Konsequenzen. So ist ein Zeichen überhaupt schon etwas, wie das Wort Zeichen ja schon sagt, was uns etwas zeigen und uns auf etwas aufmerksam machen will. Ein Zeichen steht niemals für sich selbst. Es hat keinen Selbstzweck, sondern es weist immer, wie ich schon sagte, über sich selbst hinaus auf das, was es uns eben gerade zeigen will. Ein Zeichen, das sich bloß selbst meint, ist kein Zeichen. So weisen gerade die sakramentalen Zeichen auf eine andere Wirklichkeit hin, die sie dann verbunden mit dem sakramentalen Deuterwort auch real verwirklichen, wobei sie allerdings auch genau das verwirklichen und real vergegenwärtigen, was sie bezeichnen. Wenn also das Kind mit dem Taufwasser übergossen wird, dann bezeichnet das einen Akt nicht nur des Abwaschens, sondern genau genommen sogar des Begrabenwerdens mit Christus, sodass dieses Kind als alter Adam mit Christus gestorben und begraben ist und als neue Schöpfung, das heißt aber ohne Sünde, aus den Fluten herausgehoben wird, beschenkt mit dem neuen Leben, wiedergeboren mit dem neuen Leben in Christus. Das Zeichen Brot und Wein, in denen der Leib und das Blut Christi jeweils gegenwärtig ist, zeigen uns, dass dieser Leib in der heiligen Hostie, der in seiner Passion bis zu seiner Unkenntlichkeit zermahlene und zerfleischte Opferleib Christi ist und das Blut gleichsam wie der aus einer gekelterten Traube, ausgepresste Saft. Liturgie ist also nicht das, was kreative und fantasiereiche Liturgieproduzenten und Liturgiefabrikanten basteln, sondern immer schon Ereignis, nämlich ein in und durch wirkmächtige Worte und Zeichen vergegenwärtigtes und durch den Herrn selbst erstmalig und auch ein und für allemal gültig vollbrachtes und wirkmächtiges Christus Ereignis. Ich möchte jetzt die Gläubigen als Mitfeiernde einmal betrachten, und zwar gerade eben auch unter der Rücksicht der sogenannten tätigen Teilnahme, die ja oft und viel beschworen wird. Die Feier der Liturgie, insbesondere der Heiligen Messe, ist Feier des ganzen Christus, des Totus Christus aus Haupt und Leib, der die Kirche ist. Wir können also überhaupt nur Liturgie feiern, weil wir selbst durch das Sakrament der Taufe in dieses Pascha-Mysterium eingefügt sind, wie die Liturgie-Konstitution Nummer 6 sagt. Weil wir selbst mit Christus gestorben, begraben, aus dem Tod der Sünde auferstanden, mit ihm als Haupt organisch und lebendig verbunden, Glieder seines Leibes, der Kirche, das heißt Christen sind. Aus dieser Wirklichkeit ergeben sich dann aber auch die Funktion der Gläubigen in der Feier der Liturgie und deren Tätigkeit. Diese ist nämlich nicht eine Funktion, die sich die Leute selbst nach eigenem Gusto aussuchen könnten, um sich dann selbst darin gefällig wiederzuspiegeln, weil sie ihren Part vielleicht so virtuos gespielt hätten. Wenn die Gläubigen nur Glieder des Leibes Christi sind, also keine selbstständige, von Christus getrennte Funktion haben können, dann kann ihre Mitwirkung in der Liturgie überhaupt nur darin bestehen, dass sie sich selbst in derselben liebenden und gehorsamen Opfergesinnung des Herrn und Hauptes Christus als eine lebendige Opfergabe und ein Leib und ein Geist in Christus, wie das dritte Hochgebet sagt, mit diesem Christus, dem Vater, als möglichst reine, heilige und makellose Opfergabe darbringen. Auf diese Weise vollziehen die Gläubigen selbst ihr allgemeines Priestertum und ihren priesterlichen Dienst. Der unverwechselbar priesterliche Dienst, wie der normativ durch den hohen Priester Jesus Christus vorgegeben ist, ist es nicht alles Mögliche zu machen, sondern zu opfern, und zwar uns selbst zu opfern. Im ersten Petrusbrief lesen wir, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott, das heißt in Person ausgedrückt, dem Vater gefallen. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und Paulus schreibt an die Römer, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Römer Kapitel 12, Vers 1. Genau das meint die schon seit dem Ende des Konzils so hoch beschworene tätige Teilnahme der Gläubigen an der Liturgie, von der die Liturgiekonstitution unter Nummer 27 spricht. Die vom Konzil gemeinte Participatio Actuosa, so drückt sich das Konzil lateinisch aus, was dann eben mit tätiger Teilnahme übersetzt wird, vollzieht sich im Wesentlichen, also im Innern des Menschen, nämlich in seinem Herzen und in seiner Seele, im Unterschied zu der Participatio Activa, von der das Konzil nicht spricht. Die richtig verstandene tätige Teilnahme besteht in einem möglichst gelungenen Einschmiegen in die Gesinnung des Hauptes, dessen Glied der Christ ist. Sie ist deshalb das anspruchsvollste Tun eines Menschen überhaupt, weil sie den ganzen Menschen beansprucht und fordert, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen selbstverleugneten, opferbereiten Gesinnung, mit seinem ganzen Gemüte und mit allen seinen Kräften. Tätige Teilnahme heißt, Participatio Actuosa heißt, nach Möglichkeit zu verwirklichen und mit allen Kräften, was Paulus im Philipperbrief sagt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht, Philipper 2,5. Wie weit sind wir oft davon entfernt? Wollen wir denn diese Form von tätiger Teilnahme überhaupt? Wir einmal so ganz pauschal gefragt, geht es wirklich da um unsere Hingabe als reine, heilige, makellose Opfergabe? Oder geht es uns nicht oft genug da nur um Funktionen innerhalb der heiligen Messe? Feier der Liturgie hat natürlich ihre Voraussetzungen, die wir auch einmal bedenken sollten. Und zwar eben ihre Voraussetzungen in dem Passamysterium des Herrn, in seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung, aber auch die Rückkehr des Herrn zum Vater, das heißt seine Himmelfahrt. Liturgiefeier wäre ohne seine Himmelfahrt nicht möglich. Wir können erst mit dem Abschluss des Erlösungswerkes Jesu Christi wirklich Liturgie feiern, nämlich mit seiner Himmelfahrt und seiner Rückkehr an seinen Ausgangspunkt beim Vater im Himmel. Dann kann überhaupt erst der Lebensstrom fließen. Liturgie ist also keineswegs dasselbe wie etwa Kult oder bloß Ritual. Kult und Rituale gab es schon im Alten Bund und auch in allen anderen Religionen gibt es Kult und Riten. Aber nur im Christentum kann es wirklich Liturgie geben. Die Feier der Liturgie setzt die Rückkehr des hohen Priesters und Erlösers zum Vater als Auferstandener und Sieger über den Tod und als Lebendiger unbedingt voraus. Denn was wir hier in dieser Welt als Liturgie feiern, ist nichts anderes als die Teilnahme an dem, was im Himmel ständig gefeiert wird, unausgesetzt und was im Raum der Ewigkeit steht. Die Feier der Heiligen Messe ist Feier der göttlichen Liturgie, wie die Ostkirche, also wir sagen die Orthodoxie, sehr kenntnisreich und feinsinnig sagt. An dieser nehmen wir ja auch teil, was am Ende der Präfation erfahrbar wird, wenn wir im Sanctus einstimmen, in das Heilig, Heilig, Heilig der himmlischen Heerscharen vor dem Thron Gottes. Wie es uns überliefert wird in der Heiligen Schrift, beim Propheten Jesaja, Kapitel 6, Verse 3 folgende, aber auch die Überlieferung der Feier der himmlischen Liturgie in der Offenbarung, Kapitel 4, Verse 1 folgende, insbesondere Vers 8. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, in der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er erscheint als unser Leben und wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit, wie das Konzil sagt in der Liturgiekonstitution Nummer 8, aber auch in der Konstitution über die Kirche Lumen Gentium Nummer 51. Was eigentlich schon zeigt, dieser selbe Text an zwei verschiedenen Stellen des Konzilsdokumente, wie bedeutsam dieser Text eigentlich auch ist. Nur weil er, Jesus Christus, als Auferstandener und Lebendiger beim Vater ist und wir durch die Taufe in das Passamysterium eingefügt sind, können wir wirklich Liturgie feiern, das heißt auch wirklich teilnehmen an dieser himmlischen Liturgie, beziehungsweise uns in sie einklinken, wenn auch nur in Zeichen und Symbolen, die aber doch die ganze himmlische Wirklichkeit enthalten und gegenwärtig setzen. Wir erinnern uns vielleicht an die Begegnung des Auferstandenen mit Maria Magdalena am offenen Grab am Ostermorgen. Maria erkennt den vermeintlichen Gärtner als ihren auferstandenen Herrn, der sich ihr aber sofort leibhaftig entzieht und dabei sagt, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 17. Leibhaftig ist der Auferstandene für uns in dieser Welt nicht zu haben, sei denn eben in den leibhaftigen sakramentalen Gestalten. Das soll nicht in Abrede oder auch nur in Zweifel gezogen werden. Wäre dagegen Christus nicht auferstanden und zum Vater aufgefahren und wir nicht in dieses Paschamysterium eingefügt, dann könnten wir höchstens nachzuspielen versuchen, um nicht zu sagen, spielerisch nachäffen, was Christus selbst getan hat und im Abendmahlsaal am Gründonnerstag geschehen ist. Manchmal muss man auch wirklich den Eindruck gewinnen, als missverstünden viele immer wieder die Feier der Liturgie als ein bloßes, vielleicht kreatives und fantasiereiches Nachäffen. Liturgie feiern heißt aber in sinnenhaften Zeichen, aber auch mit liebendem, hingebungsvollen Herzen und opferbereiter Gesinnung tatsächlich an der dauerhaften, ewigen himmlischen Liturgie teilnehmen mit all seiner geistlichen Fruchtbarkeit, die wir ja auch gar nicht von uns aus herstellen könnten. In der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem ändert sich dann nicht etwa die gefeierte Wirklichkeit, also die in der Liturgie gefeierte und repräsentierte Wirklichkeit, sondern nur noch ihr Erscheinungsbild, weil dann die immer nur vorläufige Zeit der Sakramente, Zeichen und Symbole, aber auch die Zeit des Glaubens vorbei ist, da wir dann nur noch von Angesicht zu Angesicht schauen. So beinhaltet die Feier der Liturgie auch immer zugleich die Sehnsucht und das Seufzen der Braut und des Geistes nach der Vollendung dessen, was wir hier nur in Zeichen feiern und schauen können. Diese Vollendung mit seinem Kommen, wie ihn auch die urchristliche Gemeinde immer wieder ausgerufen hat, diesen Ruf, Maranatha, komm, Herr Jesus.
Welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, dann schauen Sie doch in den Katechismus hinein, in die Punkte 1084 bis 1090 oder in den Punkt 222 des Kompendiums der katholischen Kirche. Alle diese Infos auch im Infofeld zu dieser Sendung. Unter 08328921120 erreichen Sie unseren CD-Dienst. Der schickt Ihnen gern eine CD dieser Sendung zu. Oder auf horeb.org, unserer Homepage, können Sie diese Sendung in Kürze auf Ihren PC downloaden. Danke, Pfarrer Engel, für diese Sendung, dass wir Ihnen heute zuhören durften. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihr besonderes Gebet, eine Stärkung bitten, um den priesterlichen Segen?
Ja, selbstverständlich. Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch alle der allmächtige und dreieinige Gott und beschenke euch mit der Fülle seiner göttlichen Gabe des Heiligen Geistes. Der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
Amen. Maria mit dem Kindelied.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Dornis.